Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen Marion Kuhl. Ein Gruß auch an alle Zuhörer, die von Radio Maria mit uns verbunden sind. Das Herz Jesu, Barmherzigkeit Gottes für uns, das ist unser Thema. Wenn Sie in öffentlichen Einrichtungen wie Bushaltestellen und Raststätten sind, dann finden Sie oft auf den beschmierten Türen Herzen mit einem Namen darin. Was man früher in Bäume eingeritzt fand, sieht man jetzt mit Graffiti auf die Wände gesprüht. Ein Herz als Zeichen der Liebe. Das scheint zeitlos zu sein. Auch in unserem katholischen Glauben finden wir das. Herz-Jesu-Darstellungen in Bildern, Statuen und auf Altären aller Art. Viele haben Probleme mit der Herz-Jesu-Verehrung, weil sie ihnen durch manche Bilder etwas kitschig und altmodisch vorkommt. Was aber ist der eigentliche Sinn der Herz-Jesu-Verehrung? Annemarie Kiselka von der Gemeinschaft Emanuel hat beim Forum der Gemeinschaft in Altötting darüber gesprochen. Ihr Thema: Das Herz Jesu, Barmherzigkeit Gottes für uns heute, denn seine Liebe wird immer bei uns bleiben. Sie hören jetzt einen Live-Mitschnitt vom Forum der Gemeinschaft Emanuel in Altötting.
Herzlich willkommen zu diesem Workshop über das Herz Jesu, die Liebe Gottes für uns heute. Ich würde vorschlagen, dass wir gemeinsam zuerst einmal Gott loben für seine Liebe und dann legen wir einfach los. Ja, Herr, wir wollen dich bitten, dass wir besser verstehen können, wie sehr du uns liebst. Also eigentlich hat dieser Workshop ja einen Titel, der unheimlich Lust macht. Das Herz Jesu, Barmherzigkeit Gottes für uns heute, denn seine Liebe wird immer bei uns bleiben. Und die Idee, die da dahinter steckt, ist, dass ich einerseits versuchen werde, ein bisschen besser zu erklären, was denn das ist, so mit Herz-Jesu-Verehrung und diese ganzen Botschaften. Aber das Ziel des Workshops ist eigentlich, dass jeder von uns auch wirklich mit dieser Überzeugung von hier weggeht, dass die Liebe Gottes für jeden von uns ist, dass wir sie uns nicht verdienen müssen und dass sie immer bei uns bleiben wird. Auf jeden Fall, das wäre so die Sehnsucht, dass das einfach rüberkommt. Die meisten von Ihnen wissen vielleicht, dass die Gemeinschaft Emanuel nicht nur hier in Altötting Sessionen anbietet, wie dieses Forum, sondern dass das auch an anderen Orten der Fall ist. Und entstanden ist das alles zunächst einmal in Paray-le-Monial. Und Paray-le-Monial ist ein Ort in Burgund in Frankreich. Und in Paray-le-Monial haben im 17. Jahrhundert Erscheinungen von Jesus an eine Ordensschwester stattgefunden, die heißt Marguerite Marie Alacoq. Und seit 1975 gibt es an diesem Ort auch so Sommertreffen, die eigentlich in der gleichen Weise ablaufen wie hier. Und diese Botschaft vom Herzen Jesu, von der Barmherzigkeit Gottes, ist wirklich eine Botschaft für die heutige Zeit. Das ist nicht, ich kann mich noch erinnern, so als Kind, zeitweise, wenn ich so gesehen habe, so richtig kitschige Herz-Jesu-Bilder, so ein riesengroßes Herz und viele Flammen und so. Da habe ich mit dem eigentlich nicht so richtig was anfangen können. Aber wenn man ein bisschen dahinter schaut und vielleicht manchmal so diesen äußeren Ausdruck, der uns vielleicht nicht unbedingt so entspricht, übersteht, dann sieht man, dass dahinter wirklich eine Botschaft ist, die für uns und die für heute ist. Vielleicht muss man da gleich als allererstes einmal sagen, also wenn die Bibel von Herz spricht, dann meint sie damit nicht unbedingt genau das Gleiche, was wir oft so von Herz verstehen. Also bei uns ist Herz so oft so ein bisschen Gefühl, ich schenke dir mein ganzes Herz und so. Es ist zunächst einmal Gefühl, das wir damit verbinden. Aber für die Bibel ist eigentlich Herz noch sehr viel mehr. Für die Bibel ist das Herz nämlich auch der Ort, wo mein Gedächtnis, wo mein Wille, wo mein Verstand sitzen. Also von dem her bezeichnet die Bibel eigentlich mit Herz, man könnte sagen, das Zentrum, das Wichtigste, das Intimste auch einer Person. Ja? Und wenn wir Herz so verstehen, dann ist es auch ganz klar, dass es so da jetzt, wenn wir von Herz Jesu sprechen, eigentlich nicht darum geht, da irgendwie ein Organ besonders zu beschreiben, obwohl auch das schon als Bild sehr wichtig ist, weil das Herz ist einfach lebensnotwendig. Durch das Herz geht die ganze Zirkulation und so weiter. Ohne Herz geht auch nichts. Aber wenn wir vom Herz Jesu sprechen, dann wollen wir damit eigentlich so quasi den Wesenskern Jesu oder das Wesen, das was Jesus in seiner Person ist, ausdrücken. Ja, das, wo er so ganz intim er selbst ist. Ja? Darum geht es eigentlich, wenn wir von Herz Jesu sprechen, so über das, was ihn im tiefsten bewegt, was ihm am wichtigsten ist. Ja? Dieses Herz Jesu war eigentlich schon von Anfang an irgendwo präsent. Und zwar vor allem, wenn man schaut, im Johannesevangelium. Also Johannes nimmt sich sozusagen die Mühe, da verschiedene Elemente hineinzunehmen, die jetzt schon eigentlich vom Herzen Jesu sprechen. Das beginnt damit, dass er beim letzten Abendmahl davon erzählt, dass in dem Moment, wo Jesus sagt, also einer von euch wird mich verraten und die Jünger so sich fragen, naja, wer ist denn das und so weiter, Petrus, dem Jünger, den Jesus liebte, ein Zeichen gibt, der frag ihn mal, und dass sich der Jünger zurücklehnt an die Brust Jesu und damit natürlich seinen Herzschlag auch vernommen hat. Bei dieser Frage, wer ist es, der dich verraten wird? Und ja, auch ja, die Antwort von Jesus bekommt, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht. Und Johannes schreibt auch nach dem Tod Jesu noch einmal von diesem Lanzenstich. Ja, diese Stelle, das ist im Johannesevangelium im 19. Kapitel. Also nach dem Tod Jesu heißt es dann, weil Rüsttag war, und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen. Denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllt, man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und als anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Also diese ganz feierliche Bestätigung des Todes Jesu und des Großen, was geschehen ist, passiert im Johannesevangelium eigentlich erst nach diesem Lanzenstich. Da kommt dann diese große Bestätigung, könnte man sagen, des Apostels, der es gesehen hat, der bezeugt und er sagt euch, das ist wahr. Und noch die Beweise aus der Schrift, denn das ist geschehen, wie das Schriftwort sagt. Also man sieht, dass das schon im Evangelium ein ganz zentraler Moment ist. Und Johannes ist auch dann der bei den Erscheinungen des Auferstandenen immer wieder auch betont, also Jesus zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. Oder bei der Erscheinung vor dem Thomas, ja, der sagte so, wenn ich meine Hand nicht in seine Seite legen kann, dann glaube ich nicht. Und dem Jesus sagt, komm und leg deine Hand in meine Seite. Also man sieht schon, im Evangelium ist diese Botschaft vom geöffneten Herzen Jesu etwas ganz Wesentliches geworden, auch wenn man das ja das war halt auch eines der wesentlichen Elemente. Aber von dem her ist es jetzt nicht etwas, was dann später irgendwann mal erfunden wurde, sondern was wirklich auch von Anfang an schon da ist. Es gab dann auch später zum Beispiel eine Mystikerin, eine deutsche Mystikerin, die Mechthild von Magdeburg, die auch vom Herzen Jesu gesprochen hat. Und zum Beispiel auch die Katharina von Siena hat in ihren Dialogen mit Jesus den dann so mal gefragt, also ja, also dein Leiden so ungefähr, das kann ich ja noch verstehen, dass du für die Menschheit so gelitten hast. Aber warum dann noch nach deinem Tod dieser Lanzenstich? Und der Jesus zur Antwort gibt, also alles, was ich gelitten habe, war begrenzt. Es war sozusagen auf jeden Fall mit dem Tod zu Ende. Aber durch diesen Lanzenstich ist mein Herz geöffnet für immer. Das kann sozusagen nicht mehr geschlossen werden. Das ist dieses Zeichen, meine Liebe, die ist wirklich für immer da, mein Herz ist für immer offen, das wird sich nie mehr schließen. Im 17. Jahrhundert ist Jesus dann eben einer Klosterschwester, das war eine Heimsuchungsschwester, Marguerite Marie Alacoq, mehrmals erschienen. Und von dieser Zeit kommen diese Botschaften vom Herz Jesu. Und daher möchte ich das jetzt ein kleines bisschen erklären, also nicht so in alle Details, aber doch, dass man auch ein bisschen versucht zu verstehen, was diese Botschaft so sagen möchte. Marguerite Marie ist 1647 ganz in der Nähe von Paray-le-Monial geboren und tritt 24-jährig in das Heimsuchungskloster in Paray-le-Monial ein. Das war damals noch ein relativ junges Kloster, also das ist ein paar Jahre vorher gegründet worden. Und sie hat schon, wie sie eintritt in dieses Kloster, wie sie dort das erste Mal hinkommt, um im Kontakt aufzunehmen und zu sprechen, im Herzen dieses Wort von Jesus, hier will ich dich. Und in der Zeit, als sie noch Novizin ist, hat sie schon hin und wieder Erscheinungen von Jesus, die im Regelfall, nicht alle, aber die meisten, immer wieder in Verbindung mit eucharistischer Anbetung sind. Also die meisten Erscheinungen finden statt, während Marguerite Marie in der Kapelle vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten betet. Und man unterscheidet hier, oder man hebt hier vor allem drei große Erscheinungen hervor. Die erste große Erscheinung war am 27. Dezember 1673. Der 27. Dezember ist das Fest des Apostels Johannes. Und Marguerite Marie beschreibt, dass sie ganz lange am Herzen Jesu geruht hat und sozusagen so wie Johannes einfach diesen Herzschlag Jesu, diese Bewegungen des Herzens Jesu wahrgenommen hat. Und ich glaube, das ist was, was wir auch von Gott erbitten dürfen, wenn wir zur Anbetung gehen. Und hier bei der Session und im Forum in Altötting wird ja sehr viel auch Anbetung angeboten. Es gibt die Zeiten, wo man gemeinsam anbetet, es gibt die Anbetung, wie sie am Nachmittag, es gibt die Nachtanbetung. Und diese Zeiten der Anbetung sind jetzt wirklich auch Zeiten, wo auch wir eingeladen sind, einfach mal so am Herzen Jesu zu ruhen. Und ruhen, das heißt jetzt auch einfach mal da sein dürfen und nichts leisten müssen, sondern einfach diese Liebe empfangen und annehmen. Und dann sagt Jesus zu ihr, mein göttliches Herz ist so sehr von Liebe zu den Menschen und zu dir im Besonderen erfüllt, dass es nicht länger die brennenden Flammen der Liebe zurückhalten kann, sondern sie durch dich verbreiten will, damit sie den Menschen geoffenbart wird, um sie mit den kostbaren Schätzen zu bereichern, die ich dir zeigen werde. Also man sieht, das ist so diese überströmende Liebe. Jesus sagt, mein Herz, das ist so voll, das kann jetzt nicht mehr so bleiben. Das muss weitergegeben werden und ich möchte es auch durch dich weitergeben. Und Jesus sagt durchaus auch zu Marguerite Marie, dass sie nichts ist, dass sie unwürdig ist, aber dass er trotzdem durch sie handeln will. Und auch das geht, glaube ich, jeden von uns an. Wenn wir die Liebe Gottes erfahren haben, dann sind wir auch eingeladen zu glauben, dass Jesus diese Liebe durch uns weitergeben will. Und da ist es nicht unbedingt unser Problem, dass wir das nicht können und nicht schaffen, sondern das ist Gottes Problem. Wenn er uns verwenden will, dann muss er halt auch mit uns so machen, wie wir können. Und Gott wird das schaffen. Aber dieses Glauben, dass Gott mich auch einlädt, diese Liebe, die ich empfangen habe, weiterzugeben. Und Marguerite Marie sieht dann, wie ihr eigenes Herz ihre Brust verlässt und in dieses brennende Herz Jesu getaucht wird und dort sozusagen auch Feuer fängt und ihr so in die Brust zurückgegeben wird. Und das ist nicht was jetzt nur einen Auserwählten vorgeschlagen ist, sondern das ist wirklich was Gott jeden von uns anbietet. Wenn wir mit ihm in Kontakt kommen, dann wird er uns verwandeln, dann wird er uns ändern. Und das werden nicht wir machen, sondern das wird durch diesen Kontakt, durch diesen Umgang mit ihm geschehen und er wird uns dieses brennende Herz schenken. Und das ist auch, glaube ich, was wir dem Herrn auch sagen dürfen, dass wir uns erbitten dürfen. Das können wir ihm sagen, wenn wir in der Anbetung sind, das können wir ihm sagen, wenn wir kommuniziert haben. Also bitte, Herr, du weißt, ich habe ein Herz aus Stein, aber du kannst mein Herz verwandeln und ich bitte dich auch darum, dass du mein Herz verwandelst. Die zweite sogenannte große Erscheinung war dann an einem ersten Freitag im Monat, ebenfalls während einer Anbetung des Allerheiligsten. Und Jesus erscheint Marguerite Marie ganz verklärt und voll Herrlichkeit. Und Marguerite Marie sagt, die Wunden, die fünf großen Wunden, haben geleuchtet wie Sonnen und ganz besonders die Herzwunde, die Seitenwunde, sie hat geleuchtet wie ein Feuerofen. Wenn jemand von Ihnen schon mal im Paralimonial war, das ist auch genau die Szene, die auf dem Fresko in der Erscheinungskapelle dargestellt ist. Also dieses Jesus ganz strahlend über von den Herrlichkeit, aber er sagt zu Marguerite Marie eine Klage. Er beklagt sich über die Gleichgültigkeit der Menschen. Und er bittet Marguerite Marie, wenigstens du liebe mich. Sie lädt sie ein, sein Herz zu trösten und auch Sühne zu leisten. Von daher kommt auch das, was man die Heilige Stunde nennt, diese Anbetung, am Donnerstag von 23 Uhr bis 24 Uhr, wo Jesus zu Marguerite Marie gesagt hat, dass er eigentlich während der Passion am allermeisten in Gethsemane am Ölberg gelitten hat. Dass das das Allerschrecklichste für ihn war, diese Zeit am Ölberg. Und zwar deswegen, weil die Versuchung sozusagen, die der Teufel ihm da vorgestellt hat, ist, das wird alles umsonst sein. Ja, du gibst dein Leben hin. Aber schau dir mal deine Jünger an, die schlafen da. Die können nicht mal eine Stunde mit dir wachen. Schau dir das an, diese ganzen Menschen, denen ist das doch so vollkommen egal. Die wollen das ja gar nicht. Das wird alles umsonst sein. Und Jesus lädt im Marguerite Marie ein, ihn auch zu trösten, mit ihm zu sein in dieser Zeit. Und so wie der Engel, wie das Lukas-Evangelium das sagt, der Jesus getröstet hat, einfach da zu sein und diese Liebe anzunehmen, diese Liebe für sich selbst, aber auch für die anderen anzunehmen und dafür zu danken. Und Jesus spricht sehr oft davon, dass die Eucharistie wirklich das Sakrament der Liebe ist, das Zeichen, der Liebesbeweis, den er geschenkt hat. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine Einladung an uns, zu sagen, ja, Herr, du bist da und ich möchte dich jetzt einfach in Liebe begrüßen. Ich möchte dir Danke sagen für dieses Geschenk der Eucharistie, für diese Gegenwart. Die dritte große Erscheinung war dann im Juni 1675, und zwar in der Oktav von Fronleichnam, also in der Woche, die nach dem Fronleichnamsfest ist. Und da sagt Jesus zu Marguerite Marie: Sieh das Herz, das die Menschen so sehr geliebt hat, dass es nichts gespart hat und sich verzehrt, um den Menschen die Liebe zu beweisen. Und als Antwort erhalte ich von den meisten Menschen nur Kälte, Undankbarkeit und Gleichgültigkeit. Jesus beklagt sich sogar, dass gerade die, die ihm eigentlich besonders geweiht sind, also auch die Priester, die Ordensleute, oft die sind, die ihm eigentlich am gleichgültigsten gegenüberstehen. Und von dieser Erscheinung her kommt der Herz-Jesu-Freitag, also dieses besondere Feiern am ersten Freitag im Monat, wo Jesus auch Verheißungen an diese Herz-Jesu-Verehrung geknüpft hat, und auch das Herz-Jesu-Fest, das eben jetzt am Freitag in der Woche nach dem Fronleichnamsfest stattfindet. Ich glaube, diese Botschaft sind wirklich jetzt auch Botschaften für uns. Das muss nicht alles genau so buchstabengetreu umgesetzt werden. Das Wichtigste ist dieses Hören, wie sehr Gott uns liebt. Hören, dass dieses Herz Gottes wirklich für uns offen ist. Was mir auch noch ganz wichtig ist, ist, wenn wir vom Herz Jesu sprechen, dann sprechen wir ja vom menschlichen Herz Jesu. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man sich vorstellt, Gott liebt uns, aber er liebt uns auch mit einer menschlichen Liebe und mit einem menschlichen Herzen. Und weil Gott uns so liebt, werden auch wir fähig zu lieben, werden auch wir fähig, diese Liebe weiterzugeben. Es gibt dann natürlich auch noch eine Fortsetzung, könnte man sagen, von dieser Tradition mit Schwester Faustina, die in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts Erscheinungen hatte und zu der Jesus sehr viel von seiner Barmherzigkeit spricht, von dieser Einladung Gottes, wirklich immer wieder zu ihm zu kommen. Von diesen Erscheinungen her kommt dann auch die Einführung des Barmherzigkeitssonntags, den Johannes Paul II. Dann auch eingeführt hat. Johannes Paul II. Sagt auch am Abschluss des Heiligen Jahres, dass mit dem Schließen der Heiligen Pforte, das er am 6. Januar getan hat, sich sozusagen ein Zeichen für Christus als die Tür schließt. Aber das Herz Jesu ist für immer geöffnet. Er sagt zur Menschheit, die Hoffnung und Sinn sucht, kommt alle zu mir, die ihr beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich möchte jetzt, um einfach auch noch ein bisschen mehr auf unsere Antwort oder das, wie können wir eigentlich auf diese Liebe Gottes antworten, eingehen in einem zweiten Teil. Das ist mal das Erste. Ist das selber mal so aufgefallen? Als Jesus die Eucharistie eingesetzt hat, hat er durchaus gewusst, dass wir Sünder sind, dass wir nicht immer treu sein werden. Wenn man sich das mal anschaut in den verschiedenen Evangelien, in jedem Evangelium ist es so, dass vor und nach der Einsetzung der Eucharistie Dinge stehen, die durchaus zeigen, dass die Jünger da nicht so top waren. Also da ist der Verrat des Judas, da gibt's diese Geschichte, dass die Jünger nochmal miteinander streiten, wer denn jetzt eigentlich der Größte ist. Da gibt's diese Verleugnung von Petrus. Und das ist alles so gerade vorher oder gerade nachher erzählt. Und für mich ist das schon auch einfach ein Zeichen, dass wir Jesus da nicht so leicht enttäuschen können. Weil Jesus hat, als er die Eucharistie eingesetzt hat, das durchaus nicht in irgendeiner Idealvorstellung getan, dass damit alle Menschen sofort bekehrt sind, sondern Jesus hat es genau und konkret für diese Jünger getan, die da schwach sind, die sich in Kleinigkeiten verlieren, die große Worte machen, die sie dann auch nicht halten können. Aber gerade für sie hat Jesus die Eucharistie eingesetzt. Und ich glaube, das ist manchmal so eine ganz geschickte Taktik vom Teufel, uns zu sagen, naja, jetzt warst du nicht gut und da solltest du dann lieber nicht mehr zu Gott kommen. Da musst du zuerst einmal gut werden und dann könntest ja mal wieder beten gehen oder so. Und es ist genau das Umgekehrte. Jesus weiß, dass wir schwach sind. Jesus weiß, dass wir immer wieder fallen. Und gerade in diesen Botschaften von Paralimonial sieht man ja eigentlich auch sehr gut, dass sich Jesus eigentlich gar nicht über die Sünde der Menschen beklagt. Da könnte man sagen, das ist der Realismus Gottes. Er weiß, dass wir immer wieder fallen, trotz allen guten Willens. Das, worüber Jesus sich beklagt, ist die Gleichgültigkeit. Und ich glaube, das kann uns auch immer wieder ermutigen, wirklich zu ihm zu kommen, wirklich zu ihm zu beten und dann nicht so falsche, fromme Dinge vorzuschieben. Marguerite Marie hatte einen Beichtvater, der auch ein Heiliger ist, der nennt sich Claude Lacolombière, das war ein Jesuitenpater, der eine Zeit lang von seinem Orden nach Paralimonial geschickt worden ist und in dieser Zeit eben der Beichtvater von Marguerite Marie war, der auch im Paralimonial gestorben ist und dort auch begraben ist. Und dieser Claude Lacolombière ist ein Heiliger, der unheimlich viel vom Vertrauen spricht. Das verweist für mich persönlich dann auch ein kleines bisschen wieder auf die Schwester Faustina, denn wenn er dieses Bild von Schwester Faustina kennt, wo Jesus dasteht mit den zwei Strömen, die aus seinem Herzen fließen, dann steht da normalerweise drunter, Jesus, ich vertraue dir. Und Claude Lacolombière war auch ein richtiger Apostel des Vertrauens. Ja? Und ich glaube, wenn davon die Rede ist, dass wir Jesus trösten können, dann ist es, wie wir Jesus trösten können, genau wieder in diesem Vertrauen. Wenn wir in so vielleicht auch mal schwierigen Situationen, so gut wir halt können, auch diesen Schritt machen, zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, ich glaube, dass du gut bist. Ich glaube, dass du mich liebst. Claude Lacolombière hat das also noch sehr, sehr viel radikaler gemacht. Er hat in einer Predigt eigentlich so einen Vertrauensakt formuliert. Und den möchte ich Ihnen jetzt einfach auch so als Gebet vorlesen, weil ich finde es persönlich schon eigentlich ganz schön stark, was der so alles sagt. Ja? Mein Gott, ich bin so sehr davon überzeugt, dass du über die wachst, die auf dich hoffen, dass es uns an nichts fehlen wird, wenn man von dir alles erwartet, dass ich beschlossen habe, in Zukunft ohne jede Sorge zu leben und mich in all meinen Unruhen auf dich abzuladen. Mein Gott, ich bin so sehr davon überzeugt, dass du über die wachst, die auf dich hoffen. Das verweist uns ja schon auf das Thema dieses Forums, dass es uns an nichts fehlen wird, wenn man von dir alles erwartet, dass ich beschlossen habe, in Zukunft ohne jede Sorge zu leben, mich auf dich mit all meinen Unruhen abzuladen. Die Menschen können mir die Güte und die Ehre wegnehmen. Krankheiten können mir die Kraft und die Mittel, dir zu dienen, nehmen. Ich kann selbst durch die Sünde deine Gnade verlieren. Aber niemals werde ich meine Hoffnung verlieren. Ich werde sie bis zum letzten Augenblick meines Lebens bewahren. Und alle Teufel der Hölle können alle vergeblichen Anstrengungen machen, um sie mir zu entreißen. Manche erwarten vielleicht ihr Glück von ihrem Reichtum oder ihren Talenten. Andere stützen sich auf die Unschuld ihres Lebens oder auf die Strenge ihrer Sühneleistungen oder auf die große Anzahl ihrer Almosen oder auf den Feuer ihrer Gebete. Für mich, Herr, ist mein ganzes Vertrauen mein Vertrauen selbst. Dieses Vertrauen wird niemanden enttäuschen. Keiner, der auf den Herrn hofft, ist jemals enttäuscht worden. Ich bin also sicher, dass ich ewig glücklich sein werde, weil ich es fest hoffe, es zu sein. Und weil ich es von dir, mein Gott, erwarte. Ich kenne nur zu gut, dass ich schwach und wechselnd bin. Ich weiß, was die Versuchungen alles gegen selbst die gefestigsten Tugenden ausrichten können. Ich habe Sterne vom Himmel gefallen sehen, aber all das macht mir keine Angst. Solange ich hoffe, bin ich im Schatten von allen Unglück. Und ich bin sicher, dass ich immer hoffen werde, weil ich erhoffe noch diese Hoffnung von dir. Also ich bin sicher, dass ich immer hoffen werde, denn ich erhoffe noch meine Hoffnung von dir. Und schließlich bin ich sicher, dass ich nicht zu viel von dir erhoffen kann, denn ich kann nicht weniger erhoffen als dich selbst. Und so hoffe ich, dass du mich halten wirst in den steilsten Abgründen, in den wildesten Angriffen, dass du meine Schwäche über die fürchterlichsten Feinde siegen lassen wirst. Ich hoffe, dass du mich immer lieben wirst und dass ich dich immer lieben werde. Und um meine Hoffnung so weit wie nur möglich zu tragen, erhoffe ich dich selbst von dir selbst, mein Schöpfer, für die Zeit und für die Ewigkeit. Also diese Hoffnung, die jetzt nimmer mehr ist, es wird schon alles gehen, sondern diese Hoffnung, ich erhoffe dich von dir selbst, mein Gott. Ich meine, das muss man eigentlich mal so langsam zerkauen und auf der Zunge zergehen lassen. Und nicht nur, ich hoffe, dass du mich immer lieben wirst, sondern der traut sich sogar zu sagen, ich hoffe, dass ich dich immer lieben werde, weil ich das von dir erhoffe. Und wir sind wirklich eingeladen, einzutreten in so ein Vertrauen, das nicht mehr auf unsere Kräfte oder auf das, was wir irgendwo schaffen können, zählt, sondern das jetzt wirklich von Gott selbst erhofft, dass er uns das geben und dass er uns das schenken wird. Und ich glaube, wir dürfen wirklich überzeugt sein davon, dass es Gottes größte Freude ist, uns das zu geben. Es geht nicht darum, dass wir das schaffen müssen, sondern wenn wir von Gott erbitten, dass wir ihm vertrauen können, wenn wir von Gott erbitten, dass wir ihn lieben können, dann wird Gott uns das auch geben, weil er wartet ja eigentlich nur drauf, uns das zu schenken. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Botschaft, auch gerade in der heutigen Zeit, wo wir vielleicht auf andere Weise als in der Zeit von Marguerite Marie Alacoque. Damals war das so die Zeit des Jansenismus, wo der Glaube sehr, sehr viel mit Vorschriften und Geboten und Gesetzen zu tun hatte. Das war eine Zeit, in der Erscheinungen stattgefunden haben, wo sich die Menschen nicht getraut haben zu kommunizieren, wenn sie nicht direkt vorher gebeichtet hatten, weil sie Angst hatten, dass sie da irgendeine Sünde begangen hätten und Gott sozusagen sie damit verdammen wird, weil sie unwürdig kommuniziert haben. Also wenn man das in diesen Kontext stellt. Aber für uns ist vielleicht manchmal auch heute der Glaube sowas, was mehr mit moralischen Ansprüchen als mit einer Liebesbeziehung zu Gott zu tun hat. Und da sind wir wirklich eingeladen, das umzudrehen und zu sagen, ja Herr, wir glauben, dein Herz ist offen für uns und das wird für immer offen bleiben und du wirst nie sagen, dass wir nicht mehr zu dir kommen dürfen. Du wirst nie sagen, nein, du bist ein zu großer Sünder oder du hast mich jetzt zu lange auf der Seite stehen lassen. Diese Einladung, wie Jesus selber es sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt zu mir, und da spricht Jesus selber von seinem Herzen. Lernt von mir, denn ich bin gütig und demütig von Herzen. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Kommt alle zu mir, die euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Ich denke, diese Tage hier in Altötting können einfach so eine Zeit sein, wo man das so mal ein bisschen ausprobiert. Ja? Einfach kommen und sagen, ja Herr, du hast gesagt, ich soll zu dir kommen, da bin ich. Abladen, was uns betrügt. Und uns auch von Gott diese Liebe zeigen lassen. Ich glaube, wir wollen die Liebe Gottes spüren. Ja? Und ich glaube, das ist legitim, dass wir das spüren wollen. Und ich glaube, das ist auch was, was wir Gott auch bitten dürfen. Ja? Und gleichzeitig denke ich mir manchmal, das Problem ist eigentlich weniger, Gott zeigt uns schon seine Liebe. Das Problem ist eher das, dass wir oft so unfähig sind, das wahrzunehmen. Und von dem her dürfen wir, glaube ich, auch wirklich bitten, so quasi, Herr, zeig mir, öffne mir die Augen, lass mich verstehen, dass du mich schon liebst. Lass mich das neu als eine Wahrheit für mich entdecken. Also, das dreht vielleicht ein bisschen die Sachen um. Ja? Da geht es nicht mehr darum, lieber Gott, ach bitte liebe mich, wie wenn er es nicht schon tun würde, sondern dieses Umdrehen und sagen, lieber Gott, ich glaube, dass du mich liebst, aber mir fällt es einfach so schwer, zeitweise das wahrzunehmen, das zu glauben, das für mich anzunehmen. Wie viele Menschen gibt es doch auch, die durchaus glauben, dass Gott den Nachbarn liebt und den anderen liebt, aber sich eigentlich ein bisschen schwer tun, zu glauben, dass Gott auch sie liebt. Und dass wir auch darum bitten dürfen, Herr, öffne mir die Augen, öffne mir das Herz, lass du mich erkennen, wie groß deine Liebe zu mir ist. Oder zumindest ein bisschen mehr erkennen, wie groß deine Liebe zu mir ist. Und Jesus spricht im Johannesevangelium vom Heiligen Geist und gleichzeitig auch, würde ich sagen, auch von seinem Herzen. Das ist im Johannesevangelium im 7. Kapitel. Und zwar die Verse 37 bis 39. Am letzten Tag des Festes, am großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meint er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Aber heute ist uns dieser Heilige Geist gegeben und aus dem Herzen Jesu strömen diese Ströme von lebendigem Wasser, von denen hier die Rede ist. Und wir dürfen wirklich mit all unserem Durst kommen und trinken. Kommen bis zur Offenbarung. Am Schluss, im letzten Kapitel von der Offenbarung, also im allerletzten Buch der Bibel, heißt es dann noch einmal, wer durstig ist, der trinke umsonst das Wasser des ewigen Lebens. Also diese Einladung, wirklich die Liebe Gottes zu trinken. Ja? Und ein Fluss, das zeigt es, glaube ich, auch ganz gut, das Bild. Ja? Ein Fluss wird man nie austrinken können. Ja? Also wir dürfen wirklich trinken, so viel wir Durst haben, und kommen und wiederkommen und wiederkommen, und es wird immer wieder die Liebe Gottes für uns da sein. Ja, ich möchte eigentlich damit diesen Workshop schließen. Vielleicht können wir jetzt nochmal miteinander auch ein Lied singen, wo wir Gott auch darum bitten, dass er auch uns diese Augen öffnet.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, das war ein Vortrag von Annemarie Kieselka von der Gemeinschaft Emanuel, den sie beim Forum in Altötting gehalten hat. Das Thema: Das Herz Jesu, Barmherzigkeit Gottes für uns heute, denn seine Liebe wird immer bei uns bleiben. Wenn Sie diesen Vortrag gerne noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen oder Sie schauen auf unsere Homepage www.horeb.org. Dort können Sie unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Dass Sie immer mehr die Liebe Gottes erfassen und von ihr durchdrungen werden, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.